Vielleicht dämmert es euch schon, heute geht es um das Licht. Wir sind ja als Menschen sehr visuell geprägt. Schon, wenn wir das Licht der Welt erblicken, sehen wir, es gibt zwielichtige Gestalten und sonnige Gemüter in unserer Gesellschaft. Es gibt düstere und goldene Zeiten. Es gibt Angelegenheiten, wo wir noch im Dunkeln tappen und solche, wo uns Licht aufging. Und so ein Licht ging dem David auf. Der hat im Psalm 27 geschrieben, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Es gab auch schon immer Leute, die sich selber für erleuchtet hielten oder zumindest für ziemlich helle. Aber es gibt nur ein Licht der Welt und um das geht's heute. Und dazu wollen wir in 2. Petrus 1 mal lesen. Tobias? Genau. Der Petrus beginnt. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen geistlich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Ja, es gibt keine selbstverdiente menschliche Gerechtigkeit. Uns ist alles geschenkt von unserem Gott und Herrn Jesus Christus. Und der Petrus weist hier gleich zweimal auf diese Quelle von Gnade, Frieden, Gerechtigkeit und Erkenntnis hin. Ihm ist es besonders wichtig. Alle Erkenntnis Gottes kommt nur aus der glaubensschaffenden Begegnung mit Gott. Die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang, heißt es da. Genauso der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt. Das ist ein Friede, der nicht aus uns selbst kommen kann. Keine Religion der Welt kann uns diesen Frieden geben. Also, der Glaube steht am Anfang des Lebens mit Jesus Christus. Durch keine Anstrengung und durch keinen Fleiß der Welt können wir uns die Gnade aneignen. Als Gottes Geschöpfe sind wir zu ihm hingeschaffen und verfehlen jeden Zweck unserer Existenz, wenn wir versuchen, ohne ihn zu leben. In dem Moment, wo uns der Jesus persönlich begegnet und wo wir ihn voller Vertrauen aufnehmen wie ein Kind, wie wir es gerade gesehen haben, ihm unser Leben geben, werden wir von Neuem geboren und eine neue Schöpfung, wie es die Bibel sagt, in 2. Korinther 5. Dieses neue Leben, das ist die Geburt von oben, von Gott. Und zu diesem Leben nimmt die Bibel Stellung als im Griechischen das Wort Zoe. Das ist ein Leben, das nicht geschaffen ist von dieser Welt, das nicht ein Teil dieser Schöpfung ist, sondern das uns nur Gott geben kann. Im Deutschen gibt es nur ein Wort für Leben. Aber das zeigt uns eigentlich, was Gott ausmacht. Er ist nicht eindimensional. Bei ihm ist das Leben was Wertvolles. Er will uns da was ganz Besonderes damit sagen. Also wir waren bis dorthin, bis wir von ihm geboren wurden, geistig tot. Wir konnten keine Gemeinschaft haben mit ihm. Hast du schon mal versucht, mit einer Kuh ein Gespräch über Quantenphysik zu halten? Ich glaube, das funktioniert nicht wirklich, oder? Und warum? Weil sie in einem anderen Reich lebt als du. Du kannst mit ihr keine Gemeinschaft haben auf Augenhöhe. Und so ähnlich ist es, ja, ich weiß, das hinkt irgendwo, aber so ähnlich ist es mit uns und Gott. In dem Moment, wo wir in der Sünde dieser Welt gefangen sind, können wir mit ihm keine Gemeinschaft haben. Wir können nicht mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren. Aber Gott hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In der anderen Übersetzung heißt es sogar in das Reich des Lichts. Also man könnte so sagen, wir haben einen Platz an der Sonne bekommen. Wir haben alles bekommen, um loszulegen. Und Petrus schreibt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Wir sind einem Verderben entflohen, steht hier. Dieses Verderben ist durch die Begierde in der Welt. Denken wir an den Garten Eden. Dort steht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es steht, er war schön anzusehen und die Frucht scheint gut zur Speise zu sein, verlockend. Das ist der Ursprung der Sünde. Etwas, das uns Gott gesagt hat, dass es nicht gut ist für uns, als gut zu erachten und das in Anspruch zu nehmen für uns, weil wir denken, wir wissen es besser. Nein, Indem wir Jesus als den Herrn über unser Leben angenommen haben, sind wir dieser Begierde entflohen, die ein süßeres Leben verspricht ohne Gott. Jesus Christus hat uns alle zum Leben unserer Gottesfurcht geschenkt. Unser himmlischer Vater und nicht unsere eigenen Gedanken, keine Religion der Welt, keine Spekulationen von irgendwelchen Philosophen. Jesus Christus hat es uns geschenkt. Und sein Ruf gilt für uns durch die gesamte Zeit der Welt hindurch, von Anbeginn an. Er sucht uns und er zieht uns zu sich. Und allein er ist fähig, etwas von seinem Wesen in unser Wesen hineinzulegen. Also erlöst sind wir, berufen sind wir. Und nun sollen wir, wie es dort steht im Vers 4, Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wie sieht das Leben denn im Licht aus? Lebst du dein Leben völlig nach Gottes Maßstab? Ich nicht. Das lässt mir keine Ruhe manchmal. An was liegt das? Das Wort werden, das deutet schon darauf hin. Also es gibt hier einen deutlichen Unterschied zwischen Sein und Werden. Im Gegensatz zum Geist, der von Gott geboren ist, also ein völlig neuer, ein neues Wesen, ist unsere Seele nicht automatisch eine neue. Wir lesen in der Bibel oft, das Fleisch streitet gegen den Geist. Dann könnte man sagen, Fleisch, ja, das ist unser Körper vielleicht. Und wenn wir da mal in die Tiefe gehen, dann steht dort oft Bios. Bios ist zum Beispiel in Lukas 8, Vers 14, wo das um die Saat geht. Und dort fällt die Saat unter die Dornen und da steht dort, Sorgen und Reichtum und Freude dieses Lebens ersticken die Saat. Von diesem Leben, von diesem Fleisch berichtet die Bibel. Natürlich kann da keine Frucht passieren. Aber es gibt noch eine andere Richtung. Und zwar können wir lesen in Matthäus 16, Vers 25. Dort heißt es, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wenn wir es wortwörtlich übersetzen, dann heißt es, wer seine Seele retten will, wird sie verlieren. Was bedeutet retten wollen? In dem Sinn bezieht sich Jesus darauf, wenn jemand sein eigenes Leben leben will, wenn jemand sich bewusst gegen Jesus entscheidet, wenn er an seinem alten Leben festhängt. Aber die Seele ist das Entscheidende. Sie umfasst alle unsere menschlichen Gedanken, Erfahrungen, Gefühle und unseren Willen. Und Jesus sagt, wer dieses verliert, um meinetwillen, der wird es finden oder gewinnen. Jesus sagt, wir müssen uns selbst verleugnen, um ihm nachzufolgen. Alles, was uns zurückhält im alten Leben, in unserem alten Menschen, all das sollen wir zurücklassen. Doch wenn wir in unser Leben gucken, sehen wir oft, wir verleugnen lieber Jesus, als ihm nachzufolgen. Ja, und der Petrus, der hat genau das erlebt. Der Petrus hat erlebt, was es bedeutet, wenn man Jesus verleugnet, wenn man auf einmal draußen steht, wenn man ausgeschlossen ist und wenn man entfernt ist von Jesus. Aber Jesus wusste das. Er wusste, dass es passiert. Jesus hat für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre, steht dort. Und er sprach zu Petrus, wenn du einst zurückgekehrt sein wirst, dann stärke deine Brüder. Der hat ganz genau gewusst, der Petrus, der wird nicht zu ihm halten, wenn es hart auf hart kommt. Der wird ihn verleugnen. Und genau deswegen hat er ihn gestärkt. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Weil das Petrus gebraucht hat. Petrus war ein Mensch wie du und ich. Wir brauchen dieses Gebet der Stärkung. Und damit hört es aber nicht auf. Jesus begegnet ihm sogar persönlich, nachdem er auferstanden ist. Und er hat Petrus zur Buße aufgerufen. Er hat ihn gefragt, hast du mich lieb? Und das dreimal. Und er hat ihm seine Berufung bekräftigt. Weide meine Schafe. Und der Petrus, der folgte sowohl dem Aufruf zur Nachfolge, als auch dem Ruf zur Stärkung der Gemeinde. Und deswegen kann er schreiben, wie in Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel. Das ist also eine doppelte Berufung, die er hat. Einerseits ist er Knecht oder Sklave und andererseits ist er Apostel. Er lebt aus der Gnade. Er lebt mit Jesus als seinem persönlichen Herrn. Und andererseits lebt er aus dieser Gnade heraus für die Gemeinde, für den Leib Gottes. In welchem Licht sehen wir uns? Ja, manchmal hängt unser altes Leben auch noch an uns wie ein Schatten, kann man sagen. Also wir werden das irgendwie nicht so richtig los. Es gibt immer wieder Sachen, die uns nerven. Es gibt Sachen, die uns beschäftigen, bei denen wir nicht zur Ruhe finden. Und der Petrus schreibt, wie gesagt, von einem Werden. Und dieses Werden, das steht dort in der Bibel als Entstehen im Urtext, als Genesis. Es ist also eine Schöpfung, ein beständiger Prozess der Veränderung in unserem Leben. Und wie dieses Leben aussehen soll, schreibt er in den Versen 5 bis 7. Tobi, liest du vorher? Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Und in der Bruderliebe aber die Liebe. Ohne die Gemeinschaft mit Christus, die allein durch seine unverdiente Zuwendung an uns möglich wird, können wir überhaupt nichts bewirken. Doch bewirkt er durch seinen Geist in uns, dass wir in diesen Dingen wachsen dürfen. Und diese Begriffe, die sagen uns vielleicht jetzt erstmal wenig. Mir ging es zumindest so, mit manchem kann man was anfangen, mit einigen Dingen überhaupt nichts. Zum Beispiel die Tugend. Was ist denn Tugend bitte? Und das heißt im Griechischen Arete. Das ist die Tüchtigkeit oder Vortrefflichkeit. Und sie meint den Lebenswandel, der hervorragt, der sichtbar ist für die Gemeinde und für die Welt. Nicht mit dem Ziel der Selbstdarstellung, sondern in und aus und für Christus. Aber um dieses Leben führen zu können, brauchen wir den nötigen Durchblick, die Erkenntnis. Erkennen, wie wir erkannt sind von unserem himmlischen Vater. Vollständig. Also ohne über irgendwas hinwegzusehen, aber mit einem barmherzigen und befreienden Blick, der uns hilft, in der Selbstbeherrschung zu wachsen. Genau, in der Übersetzung heißt es Enthaltsamkeit. Kann man übersetzen mit Selbstbeherrschung und es bedeutet im eigenen Leben die Macht ausüben, die unser Herr uns über dieses zuweist. Und zwar aus Dankbarkeit und Wertachtung dem Geschenk des Lebens gegenüber. Es hat Jesus immerhin Seines gekostet. Wir sollen uns den inneren und äußeren Verlockungen bewusst entziehen, die uns vom Wirken für den Herrn abhalten. Wir dürfen uns da selber hinterfragen, was uns abhält, dem Herrn zu gefallen und für sein Reich zu kämpfen. Dann im Ausharren. Das Wort bedeutet im Griechischen sowas wie darunter bleiben. Und ich will es erklären, jedes echte und wirksame Leben vor Gott begegnet einem mächtigen Widerstand in dieser Welt. Und begegnet natürlich einem Widerstand des Feindes, weil Satan keinen Gefallen dran hat, dass wir uns für Jesus verwenden. Und dieses Ausharren heißt ein Feststehen auf einem Fundament. Und dieses Fundament ist an Christus als dem Eckstein ausgerichtet und nur an ihm. Es ist ein standhaftes Darunterbleiben unter Verfolgungen und unter Anfeindungen in der Welt. In einer Welt, die Christus nicht kennen will. Und in diesem Aushalten, in diesem Tragen, wächst die Hingabe zu Gott, die Freude am Herrn. Und somit können wir in der Gottesfurcht wachsen. Oder auch Gottseligkeit. Wir erinnern uns daran, dass unsere Seele nicht automatisch neu ist. Unseren Willen müssen wir aktiv in Gottes Willen legen. Wir müssen aktiv erkennen, dass er der Herr ist, dass ihm allein die Ehre gehört und dass sein Thron unerschütterlich feststeht. Und das tun wir im Gebet. Wir legen im Gebet unseren Willen in seinen Willen, so wie Jesus es vorgemacht hat. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Gott liebt nicht nur dich, sondern auch deinen Nachbarn. Könnt ihr euch ja mal umgucken, wer gerade neben euch sitzt. Vielleicht könnt ihr es auch nicht glauben. Aber Gott liebt den genauso. Und deshalb sind wir angehalten, in der Bruderliebe zu wachsen. den anderen Gliedern am Leib Christi also genauso begegnen, was sie sind. Glieder am Leib Christi, sie gehören genauso dazu. Und Christus hat sie berufen. Und er ist das Haupt und von ihm geliebt können wir einander erst lieben. Und damit dürfen wir überhaupt in der Liebe wachsen. Das ist die Liebe, die mit Agape im Urtext steht. Das ist die unübertreffliche Liebe des Vaters. Das ist die Liebe, die selbst die Feinde liebt, die in Christus offenbar wurde und die durch seinen Geist in unserem Geist ausgegossen ist. Jeder von euch hat einen Funken dieser Liebe ausgegossen bekommen durch den Heiligen Geist. Ihr Wesen bedingt es, dass es sich niemandem aufzwingt. Aber sie will gesucht werden. Sie will aktiv verfolgt werden. Und der sie sucht, den wird sie nicht leer zurücklassen. Ja, diese Aufzählung, die der Petrus hier macht, die beginnt aus dem Glauben. Das steht am Anfang. Und sie endet mit der Liebe. Das soll das Ziel sein. Sicherlich macht er das aus einem guten Grund so. Diese beiden, also Glaube und Liebe, schließen alles andere ein. In diesen Dingen sollen wir wachsen. In diesen Dingen darf alles andere lebendig werden im Leben. Und während der Mensch immer wieder versucht, aus eigener Kraft gut zu sein, ist er einfach nicht fähig dazu. Damals, als der Petrus diesen Text verfasst hat, gab es diese Strömung der Gnostiker. Die haben quasi eine Erkenntnis für sich beansprucht, die höher ist als die aller anderen Menschen. Die haben gedacht, sie haben die Wahrheit und alle anderen sind falsch. Es gab mehr Strömungen, es gab Sozialismus, es gab Humanismus. Aber jede Lehre hatte irgendwo ihre Methoden, mit denen sie es schaffen wollte, uns als Menschen besser zu machen. Und jede ist gescheitert. Ganz anders sieht es mit Gottes Lehre aus. Diese Lehre kommt nicht aus uns, sondern sie kommt aus einer ganz anderen Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit spricht sie in unser Leben hinein. Sie hat Kraft, unser Leben tatsächlich zu verändern. Sie hat Kraft, unsere Seele tatsächlich zu retten. Und das alles ist ein Vorgeschmack auf die Vollendung seines Reiches, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Bis dahin sind wir allerdings berufen, Teilhaber an seiner göttlichen Natur zu werden, wie es dort steht, und viel Frucht zu bringen für ihn. Wir dürfen immerhin in Jesu Windschatten fahren, denn er ist uns vorausgegangen. Wir sollen in diesen Dingen wachsen. Wir sollen uns gegenseitig stärken, wo immer wir die Möglichkeit haben. Und solange sollen wir das tun, bis wir eines Tages vor unserem Herrn von Angesicht zu Angesicht stehen und es heißen wird, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore der Stadt hineingehen. Das ist uns verheißen, dass wir eines Tages Anrecht haben am Baum des Lebens, dass wir von der Frucht essen dürfen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und an diesem Tage werden wir Jesus genauso erkennen, wie er ist. Das ist schön. Aber kein geschaffenes Wesen auf dieser Welt existiert nur zum Selbstzweck. Jedes Wesen ist geschaffen, um Frucht zu bringen. Und genauso ist auch der Glaube kein theoretisches Zustimmen oder ein gedankliches Fürwahrhalten, sondern wie der Luther das geschrieben hat, ein lebendig, wirkend, tätig, mächtig Ding, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Ich finde das total treffend. Der Glaube ist lebendig, er wirkt, er ist tätig und er ist mächtig. Es ist unmöglich, wenn jemand im Glauben ist, dass sich nichts Gutes erwirkt daraus. Wieso sollten wir also als diese neue Schöpfung, die wir sind, nur für uns leben? Im Reich Gottes gibt es kein Einzelkind. Unser Leben im Leib Christi ist nicht für uns da. Stattdessen sollen wir würdig unsere Berufung wandeln. Und da die nächste Folie. Der Petrus schreibt, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ein Obstbaum, der keine Frucht bringt, der wird abgeholzt. Jesus verfluchte den Feigenbaum, der keine Feigen trug. Und das Zeichen des Lebens ist immer Wachstum. Wachstum bringt Frucht hervor. Und vielleicht ist das der Grund, warum es mich nicht in Ruhe lässt, wenn ich keine guten Früchte sehe, sondern nur Stagnation oder Verfall. Also wir sind als Menschen darauf ausgelegt zu wachsen. Wir wollen mehr sehen. Wir wollen sehen, wie was sich entwickelt. Aber der Petrus geht auch davon aus, dass Wachstum stattfindet unter uns. Eben weil wir den, der das Leben ist, im Herzen tragen. Und dieser ist uns als Mensch begegnet, als Gegenüber in Fleisch und Blut. Gott wird persönlich für uns erlebbar. Und Gott sieht uns nun in einem anderen Licht. Wir sind vor ihn gestellt, wie eine geschmückte Braut vor ihrem Bräutigam steht. Wie in Epheser 5 heißt, Christus heiligt seine Braut im Wasserbad im Wort. Und genau das haben wir jeden Tag wieder nötig. Schmutzig werden wir von alleine. Aber wir sind seine Braut, wir sind die Braut Christi. Und wir haben eins nötig, dass wir ihn erkennen, dass wir uns von ihm in seinem Wort täglich verändern lassen. Wir haben es nötig, dass wir erkennen, dass wir eins sind, ein Leib und ein Geist. In der Apostelgeschichte lesen wir, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sind wir das? Wenn ein Glied leidet, so leiden die anderen mit, heißt es in 1. Korinther. Tun wir das? Wir sind darauf angewiesen, uns gegenseitig immer wieder zu erinnern, wachzurütteln und zu ermutigen. Umsonst hat Petrus nicht den Auftrag von Gott bekommen, seine Gemeinde zu stärken. Wie viel liegt dir an deiner geistigen Familie? Bist du dir selbst genug oder siehst du dich tatsächlich als Teil des Leibes Christi? Bist du so kurzsichtig, dass du nicht weiter als bis zu deiner eigenen Nase sehen kannst? Siehst du den Auferstandenen klar und deutlich in einem mittagshellen Licht oder eher in einem mitternächtlichen Nebel? Was ist deine Aufgabe? Wohin ruft dich Christus? Wo musst du über deinen eigenen Schatten springen? Die nächste Folie. Petrus fährt weiter fort. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Niemand kann uns von dieser Wahrheit abbringen und uns in die Irre führen, wenn wir Christus klar und deutlich vor Augen haben. Je besser du das Original kennst, desto schneller entlarvst du jede Fälschung. Du wirst keiner Lehre dieser Welt hinterherrennen. Du wirst dich von niemandem in die Irre führen lassen. Christus leuchtet uns. Und deshalb können wir durchhalten und Frucht bringen. Wir können uns gegenseitig zusprechen. Und aus diesem Zuspruch Gottes auch, der in unser Leben ergeht, erwächst ein Anspruch an uns. Sind wir uns, bist du dir dieses Anspruches bewusst? Werden wir diesem Anspruch gerecht? Ja, mit Gottes Hilfe.